Folge unseres Gesundheitspodcasts auf Herz und Nieren geht es um die Palliativmedizin, also um die Behandlung von Menschen mit einer fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankung und einer nur noch begrenzten Lebenserwartung. Zu Gast im Studio sind heute wieder zwei Experten des Klinikums Wolfsburg. Zum einen darf ich ganz herzlich begrüßen Janine Markgraf. Sie ist die ärztliche Leiterin der Palliativstation am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Kutscher, vielen Dank für die Einladung.
Und mit im Studio dabei ist Jan Ulbrich. Er ist der stellvertretende pflegerische Leiter der Palliativstation und der onkologischen Station. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Vielen Dank.
Ich bin Markus Kutscher, der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Frau Markgraf, vielleicht erstmal eine allgemeine Definition, weil es vielleicht nicht jedem so geläufig ist. Was versteht man denn unter Palliativmedizin?
Ich würde da mal die WHO-Definition von 2002 zitieren wollen, die relativ sperrig ist, aber alles beinhaltet. Palliativmedizin ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht bei uns durch Vorbeugen und Lindern von Leiden und frühzeitige Erkennung von Symptomen, als auch der sorgfältigen Einschätzung und Behandlung von zum Beispiel Schmerzen oder anderen Problemen körperlicher, psychosozialer oder spiritueller Art.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir auch aufgefallen, dass auf der Internetseite des Klinikums Wolfsburg ein Hinweis steht, der Satz: Wir sind keine Sterbestation und möchten so auch nicht gesehen werden. Herr Ulbrich, warum ist dieser Hinweis Ihnen so wichtig, dass er dort auf der Seite auch hervorgehoben zur Geltung kommt?
Genau, uns ist es ganz wichtig, weil in den Augen vieler der Begriff Palliativ erstmal eine Signalwirkung hat und für viele geht Palliativ einher mit dem Tod, mit dem Sterben. An der Stelle ist es uns wichtig zu sagen, es überwiegt nicht die Lebenslimitierung, die damit einhergeht mit dem Begriff, sondern wir wollen zeigen, es ist noch viel, was da passieren kann in dieser Zeit. Es ist eine wichtige Zeit und uns allen steht das bevor als Menschen, das Ableben früher oder später. Und wir wollen damit ganz klar sagen und aufzeigen, es geht hier nicht primär um das Sterben und das Aufnehmen zum Sterben, sondern eben darum, das zu gestalten, diesen Prozess und damit Hand in Hand mit den betroffenen Personen und den Angehörigen diesen Weg zu gehen. Einleitend dazu kann man ganz gut ein Zitat von Cicely Saunders vortragen. Das ist quasi die Begründerin der modernen Palliativversorgung und die sagte einst, begriffsgetreu oder meinungsgetreu, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu schenken, sondern den Tagen mehr Leben. Und das trifft es im Grunde ganz gut, weil wir bemüht sind, den Patienten oder die Patienten aufzufangen in ihrer jeweiligen sehr schwierigen Situation und den Tag zu gestalten und jeden Tag individuell zu betrachten und den Patienten da auch unter die Arme zu greifen.
Das heißt, die Palliativstation im Klinikum Wolfsburg ist nicht zwingend die letzte Station oder der letzte Ort, den ein Mensch sehen muss, sondern es ist durchaus auch das Ziel oder es kommt auch vor, dass die Menschen wieder nach Hause können. Kann man sagen, wie viele Menschen die Palliativstation lebend wieder verlassen und vielleicht auch nochmal in die eigenen vier Wände zurückkommen?
Genau, die Zahlen bei uns sind ganz klar. 2/3 der Patienten verlassen uns lebend. Davon gehen ca. 45% auch wieder in die eigenen vier Wände. Ca. 12% gehen in eine Pflegeeinrichtung und ca. 10% entlassen wir ins Hospiz. Uns ist wichtig, dass wir darstellen, dass wir dieses Unweigerliche, dass die Erkrankung irgendwann oder eine Erkrankung irgendwann zum Tode führt, nicht ändern können. Aber wir können mit dem Patienten und seiner Familie den Weg dahin hoffentlich positiv bestimmen. Wir haben zur Frage davor im Team immer wieder festgestellt, dass man, wenn man gefragt wird, was man beruflich macht und sagt, man arbeitet auf einer Palliativstation, dass man so ein bisschen der Partycrasher ist. Entweder gucken alle ganz betreten oder sind antworten einem dann, das könnte ich nicht, weil sie eben genau diese Vorstellung haben. Dabei, glaube ich, sind wir schon eine Station, wo wirklich viel gelacht wird. Und das ist auch ein Teil der Definition, dass das Leben ausdrücklich bejaht wird. Wir werden Maßnahmen weglassen, die den Tod verzögern, aber wir werden sie nicht schneller herbeiführen und wir bejahen ausdrücklich das Leben.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es auch fröhlich ist und auch man noch lachen darf oder auch muss. Ne? Gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Sie haben gesagt, Sie haben das Hospiz angesprochen. Was ist denn der Unterschied zu einem Hospizhaus? Also in Wolfsburg haben wir zwei, eins in der Eichendorffstraße, was schon länger besteht, und ein neues auch, was gebaut wurde. Kann man da einen Unterschied aufzeigen zwischen einem Hospiz und der Palliativstation im Klinikum?
Da ist definitiv ein sehr signifikanter Unterschied. Und zwar geht es darum, dass man ja sagen muss, dass es beim Hospiz darum geht, in der finalen Phase die letzten Tage, Wochen, Monate zu gestalten. Wir sehen uns an der Stelle als Bindeglied zwischen den Instanzen, also den anderen Stationen im Klinikum beispielsweise oder der Häuslichkeit, aus der sich die Patienten dann zu uns begeben, und weiterführenden oder weiterversorgenden Einrichtungen, beispielsweise an der Stelle dann dem Hospiz oder Langzeitpflegeeinrichtungen oder die Entlassung in die Häuslichkeit zurück mit entsprechender angemessener Versorgung. Das wäre beispielsweise die ambulante palliative Versorgung oder die spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Genau.
Okay. Nochmal einen Schritt zurück. Seit wann gibt es denn die Palliativstation am Klinikum Wolfsburg eigentlich? Wie lange ist diese Einrichtung schon vorhanden?
Grundsätzlich muss man sagen, dass wir Palliativmedizin am Klinikum sehr lange betreiben und auch auf der Station betreiben.
Genau, seit dem November 2016 gibt es die Räumlichkeiten, die Palliativstation als solche. An der Stelle auch mit dankbarer Unterstützung durch die Onkolo-Stiftung. Bereits zuvor, die Jahre zuvor, haben wir palliativ versorgt. Das gehört auch oder ist nah angeschlossen an den onkologischen Kontext. Das haben wir also vorher schon betrieben, aber dann kam eben auch verstärkt der Wunsch auf, die Palliativstation zu errichten. Und das hat dann glücklicherweise endlich Form gewonnen im November 2016.
Und hat sich in der Zeit ja auch immer weiterentwickelt. Frau Markgraf, Sie sind von Anfang an dabei gewesen auch. Da hat sich in der Zeit auch noch eine Menge getan, oder?
Genau, also es war ein Grund, warum ich zum Klinikum gewechselt bin, die Palliativmedizin dort mit aufzubauen und diese Chance zu haben. Und auch wir sind ein lernendes System und haben immer wieder Patienten, an denen wir wachsen und uns entwickeln, und sind da noch lange nicht fertig. Aber diese Nähe zur Onkologie erklärt auch den typischen Patienten, der bei uns liegt. 95% unserer Patienten sind onkologische Patienten. Der kleinere Teil sind nicht onkologische Patienten, wie Patienten, die eine Erkrankung haben, die am Ende also eine Herzschwäche haben, eine Nierenschwäche, Leberschwäche. Aber auch neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder ALS, die ja vor einigen Jahren durch die Ice Bucket Challenge nochmal medial aufbearbeitet wurde, sind unsere Patienten, die wir betreuen.
Gut, also die meisten sind einfach Krebspatienten, die Sie behandeln. Sind das auch Patienten, die schon im Klinikum teilweise behandelt wurden oder noch behandelt werden, die dann auch zu Ihnen kommen? Oder können das auch ganz externe sein, die dann direkt zu Ihnen kommen?
Ein Drittel der Patienten kommen direkt zu uns auf unterschiedlichen Zugangswegen, dass eben die Kollegen der ambulanten Palliativversorgung oder Hausärzte uns direkt kontaktieren, aber auch Angehörige können über die Internetseite zum Beispiel Kontakt zu uns aufnehmen. Aber der überwiegende Teil sind Patienten, die wir aus dem Klinikum übernehmen, die wir konsiliarisch sehen und auch schon mitbetreuen und dann aber irgendwann, wenn wir Kapazität haben, auf unsere Station übernehmen.
In der Regel werden es Menschen sein, die schon am Ende ihres Lebens sind oder also alterstechnisch gesehen oder in einem höheren Lebensalter. Gibt es da ein durchschnittliches Alter, in dem die Menschen sich bewegen, und sind das mehr Männer oder Frauen, die sie aufnehmen?
Im Mittel liegt die Altersspanne zwischen 65 und 70 Jahren. Die jüngste Patientin, die wir betreut haben, war 26 Jahre alt. Die älteste Patientin 97 Jahre. Es gibt eine leichte erhöhte Zahl an männlichen Patienten, das sind 52%, also im Grunde unbedeutend, das hält sich in etwa die Waage.
Wir hatten nur 2002 eine echte Gleichberechtigung.
Okay. Was Ihnen, glaube ich, wichtig ist, Frau Markgraf, das haben Sie mir zumindest in unserem Vorgespräch auch erzählt, ist, dass Palliativmedizin im Grunde nicht, oder anders gesagt, rechtzeitig beginnen sollte oder man auch damit rechtzeitig anfangen sollte und nicht erst sozusagen, wenn der Patient vor Ihnen steht. Was ist da der Vorteil und wie gehen Sie da vor?
Also die Palliativmedizin sollte frühzeitig eingebunden werden und nicht erst wirklich in den letzten Lebenstagen oder Wochen. In der Medizin muss man ja vieles an Daten und Fakten belegen. Das konnten wir 2010 in der sogenannten Temmel-Studie zeigen, wo Kollegen in Boston Patienten mit Lungenkrebs unterteilt haben in Patienten, die eine Palliativversorgung bekommen haben und die anderen Patienten haben keine bekommen. Die Palliativpatienten haben im Schnitt 2,7 Monate länger gelebt, was für diese Art von Erkrankung wirklich bahnbrechend war. Und die Kollegen konnten zeigen, dass die Patienten, die palliativmedizinisch versorgt wurden, am Ende ihres Lebens weniger aggressiv behandelt wurden, deutlich weniger Depressionen hatten und eine höhere Lebensqualität hatten. Hm. Die Kollegen konnten aber auch zeigen, dass in den verschiedenen Krankheitsstadien ganz andere Themen relevant sind, während am Anfang eher es wichtig ist, dass man eine stabile Patienten-Therapeuten-Beziehung aufbaut und Fragen zur Prognose beantwortet, ist es am Ende des Lebens dann wirklich eher die Phase des Sterbens thematisiert. Aber man konnte allgemein zeigen, dass über die ganze Zeit eine gute Symptomkontrolle und ein Lernen, was Symptome sind, wie man sie behandelt, für die Patienten und die Zugehörigen extrem wichtig war.
Okay, also ein klares Plädoyer da, frühzeitig mit auch die Medizin ins Boot zu holen dann. Wenn wir jetzt mal den Schritt auf Ihre Station machen, zumindest gedanklich in Ihre Station diese betreten. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Zimmer gibt es auf der Palliativstation? Wie sieht's da so aus? Ist es da farbenfroh? Ist es da trist? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich bei Ihnen reinkomme?
Also im Grunde besteht oder zum aktuellen Zeitpunkt besteht die Palliativstation aus 5 Zimmern. Das heißt, es sind alles Einzelzimmer und 4 der 5 Zimmer haben eine Anbindung an die Terrasse mit entsprechender Begrünung. Es gibt ja eine gehobene Ausstattung, das berichten auch immer wieder Patienten und Angehörige, wenn sie die Station betreten, beziehungsweise die Zimmer betreten, fällt ihnen auf, ist ja wie im Hotel, die Äußerung kam dann auch schon, einfach weil es tatsächlich eine sehr gehobene Ausstattung ist. Wir haben unter anderem die Möglichkeit, Rooming-In anzubieten. Das bedeutet, wir haben in dem Schrank ein Bett, das sich ausfahren lässt und wir können so auch nahen Angehörigen anbieten, zu übernachten bei dem Patienten, bei der Patientin. Das geht ohne Probleme. Insofern haben wir gute Gegebenheiten, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Und entsprechend werden die Zimmer wahrscheinlich nicht nur gehoben ausgestattet sein, sondern es wird auch, so stelle ich es mir vor, ich war nicht da, aber ein freundliches, helles Ambiente sein, nehme ich an.
Das ist richtig, genau. Helle Räumlichkeiten. Wir haben eine gute Lichtdurchflutung, allein durch die großen Fenster zur Terrasse. Und genau.
Wie viele Patienten sind das, die Sie so im Jahr dort betreuen können?
Also wir haben jetzt in Vorbereitung auf den Podcast einmal gezählt, dass wir seit Beginn der Palliativstation jetzt insgesamt 1186 Patienten betreut haben. Vor Corona waren das immer so circa 180 Patienten pro Jahr. In den beiden Corona-Jahren 2021 hatten wir so zwischen 110 und 130 Patienten und versuchen uns da jetzt langsam wieder zu steigern. Im letzten Jahr hatten wir 166 Patienten und bis zum 30.06. dieses Jahres hatten wir jetzt schon 86 Patienten. Also wir sind hoffnungsfroh, wieder auf die alten Zahlen zu kommen. Das ist für so eine kleine Palliativstation mit nur 5 Betten doch ein ordentlicher Durchsatz.
Dafür braucht es natürlich auch das Personal, das diese Menschen betreut. Wie sind Sie da aufgestellt? Das ist ja jetzt nicht nur, da gibt es ja auch nicht nur einen Arzt und Pflegekräfte, sondern da gehört ja ein ganzes Team dazu. Also wie sind Sie da aufgestellt und wer gehört alles zu diesem Team? Welche Fachbereiche spielen da noch eine Rolle?
Ich würde da voranstellen wollen, dass Medizin im Allgemeinen und die Palliativstationen da im Besonderen oder Palliativmedizin im Besonderen wirklich Teamsport ist. Und jedes Teammitglied ist da so ein kleines Zahnrädchen, wo keins privilegiert ist, aber alle Zahnrädchen wirklich zwingend ineinander greifen müssen, dass es reibungslos abläuft. Aber wir haben trotzdem ein sogenanntes Kernteam, das besteht aus Pflege, Arzt und Physiotherapie, die täglich wirklich den Therapiestand des Patienten überprüfen und neue Ziele festlegen. Einmal in der Woche kommen dann die anderen Co-Therapeuten dazu. Das ist unser Sozialdienst, der uns extrem unterstützt, die Seelsorge und die Psychoonkologie. Wir haben eine Musiktherapeutin, wir arbeiten mit der Ergotherapie und Logopädie zusammen. Wir haben eine Musiktherapie und eine tiergestützte Therapie, die eben auch an der Patientenversorgung teilnehmen. Und nicht zu vergessen sind es die Ehrenamtlichen, die uns häufig viel Arbeit auch abnehmen, insbesondere da die grünen Damen bei uns am Klinikum. Und zum Ende des Monats wagen wir so ein kleines Experiment, wo wir auch im Team ein bisschen Werbung machen mussten. Wir würden bei uns gerne die Klinik-Clowns etablieren. Das klingt erstmal ein bisschen skurril, aber wir haben vorhin schon gesagt, wir lachen sehr viel auf der Station und die Kollegen werden das versuchsweise bei uns auf der Station mitmachen, da einfach noch ein Rädchen mehr zu bieten, um Freude und Lebensfreude zu erzeugen.
Auf jeden Fall. Ich habe sie mal kennengelernt, die Klinik-Clowns bei der Kinderstation. Und wenn die Kindern Freude machen können, warum denn auch nicht Erwachsenen?
Genau, wir sind sehr gespannt auf dieses Experiment und können ja vielleicht im Verlauf mal berichten.
Ja, unbedingt. Spannender Versuch, auf jeden Fall. Sie haben gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Also es gibt auch viele, wie soll ich sagen, alternative Behandlungsformen. Also man muss sich das jetzt nicht nur vorstellen, es gibt dort Tabletten und Spritzen gegen die Schmerzen, sondern es gibt Musik, Licht, Aromatherapie, Öl, Klang, Bewegungstherapien, sogar hundgestützte Therapien. Was ist daran oder warum ist das wichtig? Was macht das mit den Menschen?
Ja, man muss dazu sagen, dass hier ein besonderes Augenmerk drauf liegt. Denn auch Medizin hat natürlich ihre Grenzen. Sie haben es eben erwähnt, mit Spritzen und Tabletten kann man viel bewirken, aber das ist natürlich nicht alles. Und gerade im palliativen Kontext geht es ja auch darum, Menschen ganzheitlich zu begleiten. Da gehört unter anderem dazu, Sie haben es eben auch schon benannt, dass wir da ein gewisses Repertoire anbieten können. Zum einen ist es die tiergestützte Therapie. Wir haben die Möglichkeit, dem Patienten einmal pro Woche den Kontakt zu einem Therapiehund anzubieten auf der Station. Die Klangschallentherapie ist eine weitere Option, die in der Regel auch sehr gut angenommen wird von den Patientinnen und Patienten. Und ja, wie gesagt, es geht eben auch darum, alternativ auf die Person einzuwirken und dann auch gesprächstherapeutisch vorzugehen. Mhm. Wir haben hier, Frau Markhaff hat es eben schon genannt, die Unterstützung der Seelsorge, die immer zur Verfügung steht, die Psychoonkologen, die integriert sind in den ganzen Prozess. Und auch wir und alle oder ein Großteil der Pflegekräfte hat die Palliativcare-Weiterbildung und ist auch geschult im Umgang mit Menschen in dieser Situation und kann hier auch rund um die Uhr adäquat zur Seite stehen.
Hm, ja. Frau Markgraf, diese alternativen Behandlungsformen, die es auch gibt auf der Palliativstation, die kosten ja auch zum Teil Geld. Also Therapeuten müssen bezahlt werden, Materialien müssen angeschafft werden. Nun weiß ja jeder, dass das Budget in der Medizin auch begrenzt ist. Sicherlich unterstützt auch das Klinikum da, so gut es kann. Aber darüber hinaus, gibt es da noch Möglichkeiten oder wie werden Sie dort unterstützt? Wie kann man das finanzieren?
Ja, ein Teil wird vom Klinikum getragen, aber der überwiegende Teil für diese Zusatzleistungen, die über das Normale hinausgehen, werden über Spenden finanziert. Wir hatten es vorhin kurz anklingen lassen. Die Onkolo-Stiftung ist da einer der Hauptsponsoren, aber auch private Spender finanzieren einen Teil der Weiterbildung, die wir haben, aber auch eben Anschaffungen für die Station. Und wer uns da gern was zukommen lassen möchte, die Spenden, Nummer, IBAN steht auf der Internetseite, da sind wir für jeden Euro dankbar und die kommt 1:1 entweder der Ausbildung oder dem Patienten zugute.
Was ich fragen wollte, ist, wie lange die Patienten im Schnitt bleiben bei Ihnen auf der Station?
Es ist wünschenswert, dass die Patienten mindestens 7 Tage bei uns bleiben. Das hat zum einen den Grund, dass wir meistens so lange brauchen, um die Symptome einzustellen, um da eine Verbesserung zu erreichen, vielleicht auch die häusliche Situation zu verbessern. Zum anderen muss man auch, und das kommunizieren wir auch ehrlich sagen, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen oder sind Teil eines Wirtschaftsunternehmens und wir rechnen die Behandlung dort extra mit den Krankenkassen ab in einer sogenannten Komplexpauschale und die gibt uns ein enges Zeitfenster vor, wie Patienten betreut werden müssen, welche Dokumente auszufüllen ist. Also die Arbeit am Patienten ist das eine. Die Dokumentation ist das andere. Ich möchte aber noch mal zu der vorherigen Frage sagen, dass alle Therapeuten palliativmedizinisch geschult sind. Herr Ulbrich hat das angesprochen, die Palliativ-Care-Weiterbildung für die Pflegekräfte bauen wir weiter aus. Auch der Sozialdienst und die Physiotherapie sind extra geschult, die Seelsorge auch. Die ärztlichen Kollegen, die dort tätig sind, haben zusätzlich zu ihrem Facharztstatus eine Zusatzweiterbildung gemacht mit Prüfung und einjähriger Arbeit auf einer Palliativstation, also die Arbeit dort muss auch erlernt werden und wir arbeiten dabei, dass wir kontinuierlich interne und auch externe Fortbildungen besuchen. Wir beide werden in diesem Jahr den Palliativkongress in Aachen besuchen, aber auch interne Fortbildungen, dass wir im Team selber, aber auch mit ärztlichen Kollegen des Klinikums und auch darüber hinaus und auch Pflege oder Fortbildung bei Pflegekräften werden wir palliativmedizinische Themen anbieten und da einfach auch ein bisschen die Scheu zu nehmen.
Hm. Ja, Sie sagten jetzt eingangs unseres Gesprächs, dass man manchmal der Partycrasher ist oder auch gesagt wird, Mensch, das könnte ich nicht, was du da machst. Kann das denn jeder oder könnte es theoretisch jeder oder muss man auch bestimmte charakterliche Eigenschaften, eine hohe Empathie, von dem Fachwissen ganz zu schweigen, das setze ich mal voraus, klar, das gehört dazu. Aber muss man auch ein bestimmter Typ sein, um ja doch mit so einer für viele Seiten ja auch belastenden Situation umgehen zu können?
Das auf jeden Fall. Ich habe da kein gewisses oder spezielles Anforderungsprofil, aber im Grunde ist es wichtig, wenn man langjährig palliativ versorgen möchte und begleiten möchte, dann braucht man auch ein gewisses Maß an Resilienz und Reflektiertheit und man braucht auch definitiv einen gewissen oder einen gesunden Ausgleich zum Beruf, denn das sind immer wieder auch Situationen, die einen fordern auf verschiedenen Ebenen. Hier achten wir im Team besonders darauf, dass wir uns dann auch in einem angemessenen Rahmen darüber austauschen. Wir haben einen Supervisor an die Seite gestellt, bekommen vor vielen Jahren bereits und dieser besucht uns regelmäßig und im Rahmen dieser Supervision arbeiten wir auch bestimmte Situationen auf und genau nur so kann man das langfristig auch gut vollziehen.
Also auch das funktioniert im Team oder mit auch externer Hilfe, das kann man nicht nur allein mit sich selbst ausmachen.
Korrekt.
Wir haben dadurch, dass wir eng mit der Onkologie zusammenarbeiten, auch die Möglichkeit, die einzelnen Teammitglieder auszutauschen, in Anführungsstrichen. Also wenn jemand jetzt eine große Belastung hat auf der Palliativstation, vielleicht von dem Patientenschicksal sehr mitgenommen ist, dass wir die Möglichkeit haben, denjenigen auch wieder im kurativen Bereich eher arbeiten zu lassen. Ich glaube, theoretisch kann es jeder. Ich glaube, man muss schon ein spezieller Schlag Mensch aber sein, um viele Dinge vielleicht nicht immer so ernst zu nehmen wie Ärzte, sind in aller Regel darauf programmiert, Leben zu erhalten. Und auch bei mir war es ein Prozess, irgendwann einzusehen, dass das Sterben mit dazugehört und Teil des Lebens ist und keine Niederlage für mich ist, wenn ein Patient verstirbt, sondern es wäre für mich oder ich würde es als Niederlage empfinden, wenn er nicht gut symptomkontrolliert stirbt oder wenn er das als Todeskampf empfunden hat oder die Angehörigen als Todeskampf empfunden haben. Aber wenn wir einen Patienten dann doch im Sterben begleiten, und es wirklich auch ein friedvoller Tod ist und auch für die Angehörigen so ein rundes Bild letztlich abbildet und ihnen in der Trauerphase hilft, dann haben wir in unserer Arbeit alles richtig gemacht.
Ja, das glaube ich. Bevor ich auch gleich nochmal Ihnen ein, zwei persönliche Fragen stellen möchte zu genau dem Thema, nochmal einmal, Sie haben die Angehörigen angesprochen auch. Ich denke mal, in den meisten Fällen gibt's oder häufig gibt's ja noch Angehörige. Die muss man ja auch irgendwie mitnehmen bei diesem ganzen Prozess. Wie erfolgt das? Sie haben das gesagt, es gibt das Rooming-in, die Möglichkeit, mit im Raum zu übernachten. Aber allein das ist es ja nicht, sondern es ist ja manchmal auch ein Prozess, der sich über Tage hinziehen kann. Wie wichtig sind die Angehörigen und wie nehmen Sie diese dabei mit?
Ja, die Angehörigen spielen eine ganz essentielle Rolle. Es ist ein besonderer Wissensschatz, den die Angehörigen bieten können, denn viele Patienten sind nicht imstande oder auch mitunter gewillt, aufgrund der Situation ausführliche Informationen zu geben. Insofern ist es für uns von Vorteil, wenn Angehörige die Patienten begleiten oder zu Besuch kommen und wir erfahren, beispielsweise über Vorlieben und Abneigungen, können das in den Pflegeprozess integrieren oder die Angehörigen werden sogar mit eingebunden in Pflegehandlungen und können darüber ja auch den Sterbeprozess oder den Prozess der Behandlung mitgestalten und damit auch ganz anders umgehen und sind eben nicht hilflos, so wie das von vielen in der Situation auch empfunden wird, sondern können sich aktiv einbringen und wir begleiten und unterstützen an der Stelle.
Herzlich muss ich sagen, oder teile ich die Meinung natürlich, wir sind jederzeit gesprächsbereit, aber ich ärztlich stelle da durchaus auch Regeln auf. Ich kann den Patienten eine schonungslose Ehrlichkeit bieten, dass die Sachen, die uns auffallen, dass wir das auch so besprechen, wenn der Tod nah ist, dass wir das auch genauso ansprechen, dass man es auch einmal ausspricht. Ich führe Gespräche eigentlich nur im Beisein des Patienten, außer der Patient wünscht es explizit, dass die Angehörigen dass er nicht mit den Angehörigen spricht oder dass er nicht dabei ist bei dem Gespräch.
Ja.
Es gibt keine geheimen Gespräche vor der Tür, außer es ist explizit vom Patienten so gewünscht. Wir besprechen auch die Gesprächsthemen vorab ab. Wenn der Patient etwas möchte, das wir nicht berichten, werde ich das auch nicht tun, weil in erster Regel bin ich dem Patienten verpflichtet, muss ich auch sagen, und stehe da ja auch unter Schweigepflicht. Aber es hat eben auch was mit Vertrauen zu tun, dass nicht einer das Gefühl hat, er weiß jetzt mehr als der andere.
Ja, das heißt, Sie haben es gerade so gesagt, also Sie sind dafür schonungslose Offenheit und nichts schön zu reden oder falsche Hoffnungen vielleicht zu machen, dass es doch noch deutlich länger gehen kann, als Sie aus ärztlicher Sicht und Ihrer Erfahrung heraus schon absehen können.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen so, als würden die nach dem guten Tag gleich gesagt kriegen, sie sterben bald. So machen wir es nicht.
Nein.
Aber die häufigste Frage ist ja, Frau Doktor, wie lange habe ich noch? Und da werde ich keine Zeit nennen können. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Ich frage dann eher, wie viel Zeit brauchen Sie noch? Und dann sind die Patienten und die Angehörigen erstmal total verdutzt, aber denken dann darüber nach. Und dann versuchen wir in den zahlreichen Gesprächen mit der Pflege, mit allen anderen Therapeuten, realistische Therapieziele herauszuarbeiten oder Wünsche auch herauszuarbeiten und anhand derer wir sagen können, ist realistisch oder nicht. Die Aussagen, die manchmal kommen, der und der Kollege hat gesagt, ich lebe noch ein halbes Jahr, das wird bei uns keiner machen. Dazu haben wir unsere Kommunikation so gut trainiert, weil das einfach unehrlich ist aus meiner Sicht.
Ja, und die Glaskugel ist ja noch nicht erfunden worden für Ärzte auch oder für alle, außer es ist unseriös.
Ja.
Nun sind Sie auch schon eine ganze Weile dabei und machen das schon lange. Gibt es da auch Momente, Schicksale, Menschen, die einen mehr mitnehmen oder die man länger mit sich trägt als gewöhnlich vielleicht? Gibt es sowas?
Das ist definitiv. Also ich arbeite seit 12 Jahren auf der onkologischen Station und war dabei, als die Palliativstation auf die Beine gestellt wurde sozusagen. Und im Rahmen der jetzt fast 10 Jahre ist es tatsächlich so, dass man viele Situationen eben auch hautnah miterlebt. Also im Sinne des Wortes miterleben, weil man da einfach mit drinsteckt, sage ich mal. Also man erlebt jede Situation mit, man erlebt schöne Momente auch, man lacht gemeinsam, man führt intensive und intime Gespräche. Und aber man weint eben auch und trauert gemeinsam, wenn Patienten versterben. Denn wir hatten uns vorhin erst unterhalten, Frau Markgraf und ich, ist es ja so, dass wir hatten das auch benannt, eben viele Patienten auf die Palliativstation übernehmen, aus dem onkologischen Bereich heraus. Und da ist es so, dass Patienten dort auch über einige Jahre mitunter auch schon Therapie erhalten haben. Und da bindet man sich.
Man kennt sich schon eine ganze Weile dann auch.
Man kennt sich, man hat natürlich zu jeder Person eine andere Art von Bindung, das ist ganz klar, aber da gibt es eben auch persönliche Situationen, die einem in Erinnerung bleiben. Und auch zu allen Seiten, sage ich mal. Es gibt unschöne Situationen oder weniger schöne Situationen, einfach traurige Momente, aber es gibt auch sehr schöne Momente, von denen man auch zehrt.
Gibt es einen so einen schönen Moment, Frau Markgraf, oder ein Schicksal, an das Sie sich erinnern können oder an ein besonderes Erlebnis, was bei Ihnen haften geblieben ist, was Sie uns erzählen können?
Ja, wir haben, oder kann ich gar nicht eins so sehr benennen. Wir haben auch im Vorfeld überlegt, benennen möchte ich, dass wir schon anderthalb Hochzeiten hatten und organisiert haben, dass uns da das Standesamt hier in Wolfsburg extrem freundlich zur Seite stand, extrem kooperativ, aber dass wir eben, wenn wir diese Wünsche eruieren mit dem Patienten, dass da manchmal einfach auch skurrile Sachen kommen. Wir haben mit Hilfe des Wünschewagens eine Patientin noch mal in ihren Garten verbringen können. Wir haben eine junge Frau noch mal ermöglichen können, einen Tag am Meer zu verbringen mit ihrer Familie. Das, was mir eines der intensivsten Dinge, die mir im Gedächtnis geblieben sind, ist eine Patientin, die unbedingt Giraffen streicheln wollte, dass wir mit dem Zoo Magdeburg organisiert haben und was hervorragend geklappt hat und für die Patientin wirklich noch mal ein Wahnsinnserlebnis waren. Wir hatten einen Patienten, wo die Kinder organisiert haben, dass seine Oldtimer-Sammlung am Klinikum vorbeifährt oder an der Station vorbeifährt, was ein Highlight war, nicht nur für unsere Patienten, sondern für die Patienten, die das sehen konnten, auch von den anderen Stationen. Wir müssen aber auch mit Patienten umgehen, wo wir Dinge organisieren, die da nicht stattfinden. Es war jetzt in diesem Jahr so ein bisschen traurig für uns als Team, dass ein Patient sich gewünscht hat, dass seine Motorradklicke vorbeikommt und wir das auch mit Hilfe des Klinikdirektoriums durchbekommen haben, dass sie wirklich auch übers Klinikgelände knattern können, muss man ja sagen. und die dann aus welchen Gründen auch immer nicht gekommen sind. Und das war für uns als Team, weil sich alle drauf gefreut haben und mit dem Patienten gefreut haben, waren wir auch mit dem Patienten total enttäuscht. Also auch das gibt es, aber das meiste überwiegt da schon.
Ja. Aber eins muss ich jetzt nachfragen, 1,5 Hochzeiten, was heißt das?
Ja, die eine Patientin ist leider kurz vorher verstorben oder war dann so schlecht, dass sie nicht mehr das Ja-Wort geben konnte. Aber allein der Gedanke, dass wir das organisiert haben, war für den Ehemann oder fast Ehemann, muss man ja sagen, dann tröstlich.
Also die Vorbereitungen wurden noch getroffen, aber es ist dann leider nicht mehr dazu gekommen.
Ansonsten feiern wir Geburtstage auf der Terrasse. Es wird alles Mögliche gefeiert.
Buntes Programm.
Buntes Programm, genau.
Okay. Abschließende Frage schon zu unserem Podcast auch nochmal die persönliche Frage, wie ich es angekündigt hatte. Herr Ulbricht, Sie haben es gesagt, man braucht auch ein bisschen Ausgleich zum Job. Zum einen spricht man im Kollegium drüber. Was ist das bei Ihnen, der Ausgleich zum Job? Sport, Familie, Musik, was macht man da, um den Kopf auch wieder frei und frisch zu kriegen?
Ja, also mir ist es da ganz wichtig, Abstand zur Tätigkeit, zum Beruf zu gewinnen, und ich habe damit persönlich auch kein Problem. In Feierabend ist es Feierabend und das ist auch wichtig. Und ich mache im Privaten viel mit Freunden, bin viel unterwegs, bin auf Reisen, besuche Veranstaltungen, im Grunde was Dinge, die jeder andere wahrscheinlich auch macht. Aber klar, ich habe da nochmal ein anderes Augenmerk drauf und bin da auch achtsamer. Auch das bringt der Beruf mit sich, dass man Situationen durchlebt, die einem in Erinnerung rufen, wie glücklich man sein kann, jeden Abend, jeden Tag genießen und planen zu können, so frei, wie man das möchte. Also das nehme ich auch mit in mein privates Leben.
Frau Markgraf, auch an Ihnen, an Sie die abschließende Frage. Wie schalten Sie ab von Ihrem Beruf?
Ja, bei mir ist es auch die Familie und Freunde, die größtenteils nichts mit dem medizinischen Bereich zu tun haben. Ich reise gern, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan, mein Herz schlägt blau-weiß für den 1. FC Magdeburg.
Okay.
Da bin ich regelmäßig bei Aus- und Auswärtsspielen und Heimspielen zu finden. Das ist dann so mein Ausgleich.
Ja, ja, da kann man ja auch mal alles rauslassen, so als Fan und bei der Anfeuerung.
Genau, ich bin jetzt nicht Anhänger der Ultragruppierung, aber auch auf der gemäßigten Seite kann man singen und hüpfen, was ja so unser Kennzeichen ist.
Genau, sehr schön. Prima. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, da haben wir mal eine Menge aufgeklärt oder auch mal erzählt, was viele Menschen so gar nicht wissen, die mit diesem Thema am Ende des Lebens so konfrontiert worden sind. Und ich hoffe, dass viele das hören und sich darüber informieren. Vielen Dank, Frau Markgraf.
Vielen Dank für die Möglichkeit, uns vorzustellen.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Danke auch Ihnen, Herr Ulbricht. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein wieder einmal. Wir haben jetzt die 36. Folge unseres Gesundheitspodcasts auf Herz und Nieren aufgenommen. Zu finden sind die auf unserer Internetseite wolfsburger-nachrichten.de oder auch in unserer App kostenlos zu hören. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.